Hallo und herzlich willkommen im Jobgeflüster-Podcast. Mein Name ist Sean Alexander, der Jobflüsterer, und hier bist du richtig, wenn du erfahren möchtest, wie du im Beruf glücklich wirst. Ich spreche mit Experten über ihre ganz persönliche Geschichte. Es geht um Höhen, Tiefen und schwierige Entscheidungen, die ihr Leben wirklich geprägt haben. Warum ich das mache? Um zu beweisen, dass Berufsorientierung kein gerader Weg ist. Dein Lebenslauf darf bunt, verrückt und einzigartig sein. Meiner Meinung nach sollte er das sogar. Denn mit jeder beruflichen Station, neuen Erfahrungen oder persönlicher Erkenntnis erlernst du mehr und mehr die Fähigkeiten, die du brauchst, um dir deinen eigenen Traumjob zu kreieren. Also lehn dich zurück, lass dich inspirieren und entdecke, wie oft der perfekte Beruf da entsteht, wo du ihn am wenigsten erwartest. Freunde, willkommen zurück im Jobgeflüster-Podcast. Geil, dass du dir diese Folge anhörst. Und heute habe ich zum ersten Mal zwei ganz besondere Gäste dabei. Laura und Lukas Pohl nämlich. Und ich erzähle euch auch gleich mal ein bisschen was über die beiden. Laura ist Sozialarbeiterin und Expertin für das Thema Perfektionismus. Lukas kommt aus dem Personalwesen und ist zertifizierter Life- und Business Coach. Gemeinsam haben sie eine große Leidenschaft, junge Erwachsene und ihre Eltern im spannenden Prozess der Berufswahl zu begleiten. In individuellen 1:1 Coachings und Gruppenworkshops helfen sie Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Klarheit und ihre einzigartige Persönlichkeit zu gewinnen und ihren nächsten beruflichen Schritt selbstbewusst zu gehen. Mit Erfahrung und Herzblut begleiten Laura und Lukas den gesamten Weg vom Entdecken der eigenen Stärken über die Wahl des passenden Berufs bis hin zur Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Ihr gemeinsames Ziel, jungen Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entdecken und es optimal einzusetzen. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Hallo Laura, hallo Lukas.
Hey Alex. Und uns auch. Schön, dass wir da sein dürfen.
Cool, dass es geklappt hat. Ihr seid ein Ehepaar. Dazu Gratulation. Holt uns mal kurz ab. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wie lange seid ihr schon verheiratet?
Ja, ich fange mal an.
Ganz kurz. Ihr seht es jetzt nicht da draußen. Ihr hört es nur. Aber Laura hat bei der Frage direkt Lukas angeguckt. So, ja, wie lang sind wir denn schon zusammen?
Das war nicht so gemeint. Das war, antwortet du.
Schieb den Ball rüber.
Ich weiß, dass er das weiß.
Ich kann jetzt schon mal punkten direkt. Ja, wir haben uns spannenderweise eigentlich mit Beginn von Corona kennengelernt. Ich erinnere mich noch ziemlich genau daran. Ich habe gerade das Studium abgeschlossen. Ein, zwei Wochen vorher meine Abschlussarbeit gegeben. Dann ging Corona los. Und zu dem Zeitraum habe ich dann Laura auch das Coaching tatsächlich kennengelernt.
Ja.
Und dann, Corona-bedingt, lange Zeit erstmal nur Online-Kontakt, uns nie persönlich gesehen. Nach ein paar Monaten dann doch ein persönliches Treffen auch mal ausgemacht. Dann sind wir ziemlich schnell zusammengekommen. Das war dann Sommer 2020. Und 2 Jahre später haben wir geheiratet. Also jetzt, ich glaube, in ziemlich genau einer Woche, wird es schon 3 Jahre mittlerweile.
Es ging ja dann alles relativ schnell. Schöne Sache.
Wenn man weiß, was man will und wen man will, ist das eine gute Sache.
Ja, absolut. Wenn es passt, dann passt, sagt man doch gerne. Und wenn man euch zwei sieht und wie ihr auch miteinander umgeht, ich bewundere das jedes Mal, wenn ich mit euch spreche. Das ist ein tolles Miteinander, das man bei euch beobachten kann. Also habt ihr quasi das Gegenteil gemacht von vielen anderen während Corona. Die meisten haben sich getrennt. Ihr habt euch gefunden.
Ja, das ist jetzt schön auf den Punkt.
Und für viele war es hart, für uns war es sehr schön.
Dann steigen wir gerne direkt mal mit der ersten Kategorie ein. Da bin ich sehr gespannt bei euch. Die lautet nämlich Kindheitstraum. Und da würde ich gerne mit der Laura beginnen. Was war denn für dich das allererste damals mit 2, 3 Jahren, als du gefragt wurdest, was möchtest du später mal werden? Was hast du geantwortet?
Oh, 2, 3 erinnere ich mich mehr. Ich kann sein Müllfrau, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, mit 9 und jetzt wird es richtig ungewöhnlich. Mein erster Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann, ich wollte Prophetin werden, so wie die alten Männer aus der Bibel, weil ich gefeiert habe, dass die einfach mal ihre Meinung gesagt haben und was Neues gestartet haben. Und ja, Aufruhr reingebracht haben, alle dazu gebracht haben, sich zu verbessern und mit Gott
Geil.
unterwegs sind. Das habe ich gefeiert.
Habe ich noch nie gehört. Das ist absolut neu. Also wirklich nicht nur nicht im Podcast, sondern noch nie.
Kann ich mir
Prophetin ist ja,
vorstellen.
das ist ja mega geil. Passt aber auch, weil dieses ein bisschen, ne, disruptieren und auch mal die Meinung sagen und vielleicht den Status quo hinterfragen, da sehe ich dich definitiv.
Das ist cool.
Lukas, was war's bei dir?
Also das Erste, an das ich mich erinnere, und das war lange Zeit mein Kindheitstraum, war Detektiv. Ich war als
Detektiv.
Detektiv, ja, also als kleiner Junge war ich ein Riesenfan von sämtlichen Detektivbüchern. Drei Fragezeichen, Kommissar Kugelblitz, TKKG, da gab es so eine ganze Reihe, auch Bücher, wo man immer am Ende vom Kapitel mitraten konnte. Das hat mir Riesenfreude gemacht. Und ja, ich wollte immer gern Detektiv werden, Rätsel lösen, knifflige Sachen angehen.
Auch cool. Detektiv ist auch sehr, sehr spannend, ja. Genau, jetzt ist es natürlich aber weder Prophetin noch Detektiv geworden. Und dazu eben gerne die Frage, wenn man zurück in eure Schulzeit geht, was war's denn als erstes und vielleicht vorher noch, weil wir beschäftigen uns ja alle mit dem Thema berufliche Orientierung. Wie war's denn bei euch während der Schulzeit? Wusstet ihr gleich, das ist es, oder wart ihr genauso lost wie ich?
Ich fange gern mal an. Ich
Go
war
for it.
ziemlich lost. Also ich hatte keine große Ahnung, was ich machen sollte, eigentlich bis zum Ende meiner Schulzeit. Habe irgendwann natürlich angefangen, hier und da zu überlegen. Also bei uns auch damals, das ist jetzt 15, 20 Jahre her, gab es schon Angebote in der Schule, dass wir mal auf einer Messe waren. Ich erinnere mich an ein Bewerbungstraining, wo wir mal in eine Firma sind. Ich habe tatsächlich auch eigenständig, gar nicht von der Schule vorgegeben, mehrere Praktikas gemacht. War mal in der Bank gewesen, mal in der Firma eine Woche drin. Aber ich konnte nie sagen, das ist es jetzt, das will ich machen. Ich war lange Zeit dann auf dem Trip, irgendwie in die Mathematik zu gehen, weil es tatsächlich so, bin einfach nach dem Fach gegangen, was mir gelegen ist. Und in Mathe war ich ganz gut, in Sprachen war ich grottenschlecht. Da war so die Idee, okay, irgendwas mit Mathe, bin ich dann aber aufgrund von hohen Durchfallquoten dann doch auch abgekommen, mich da weiter zu investieren. Ja, und letztendlich ist es bei mir erstmal ein FSJ geworden, ein freiwilliges soziales Jahr. Dafür konnte ich mich dann entscheiden, weil ich von einem gehört habe, der das gemacht hat, fand das super klasse spannend. Und war für mich auch definitiv ein sehr, sehr wichtiger Weg. Gehen wir vielleicht später noch drauf ein. Genau. Und im FSJ habe ich dann langsam angefangen, mich als Person nochmal kennenzulernen, viel über meine Stärken eigentlich erst kennengelernt, dass ich in der Schule mich gar nicht mit beschäftigt. Das kam auch leider in unserem Programm nicht vor. Und über die Stärken und Interessen und auch ein steigendes Selbstbewusstsein von mir bin ich dann Stück für Stück in einem Prozess zum Coaching und auch zum Personalwesen eben gekommen.
Ist schon mal eine gute Zusammenfassung. Zwei kurze Fragen dazu. Erstens, was für ein FSJ war es? Also wo genau? Das ist ja immer interessant.
Ja, ich war, also es war eine internationale Organisation. Ich wurde aber fürs Ausland abgelehnt, wo ich hin wollte. Bin also letztendlich in Deutschland geblieben, war da in Sachsen-Anhalt. Und es war letztendlich Kirchen- und Schularbeit. Also es war eine christliche Organisation. Und wir haben einerseits in den Kirchengemeinden vor Ort mitgeholfen, mitgearbeitet. Da gab es Kindernachmittagsprogramme. Und andererseits waren wir in den Schulen, haben dort im Sportunterricht ausgeholfen, auf dem Pausenhof mit den Kids gespielt. Genau, das
Okay.
so minimaler Abriss.
Dann, Laura, bevor wir zu dir kommen, was ist mit dem Detektivwunsch passiert, Lukas? Wieso hast du das nicht versucht? Oder ist diese Idee dann relativ schnell gestorben?
Ja, die ist tatsächlich, ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht, super spannende Frage, aber die ist einfach mit der Zeit ausgelaufen, verstorben. Irgendwann in der
Schade.
Schulzeit hat sich das ja verflüchtigt, sage ich mal, aufgelöst.
Ja, klar, gibt's ja nicht als Schulfach. Von
Ja,
daher.
richtig. Wobei die Leidenschaft geblieben ist, muss ich sagen. Ich höre noch heute gerne drei Fragezeichen als Hörspiel. Also ein
Du.
Stückchen begleitet es mich noch immer.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Wer weiß.
Genau.
Laura.
Ich hatte immer schon super, super viele Leidenschaften. Ich kann mich nie für eine Sache so gut entscheiden, weil mich mehr als eine Sache ausmacht. Deswegen hatte ich Berufe zur Auswahl von Biologie über Pastorin zu Sozialarbeiterin zu Psychologin, also schon auch alles im sozialen Bereich, außer die Biologie, Tierwander, also hätte ich alles richtig gefeiert. Dann, ja, das in der Kindheit schon angefangen. Mein Bruder hat eine Lernbehinderung, sodass ich ihm früh schon immer geholfen habe und da auch einfach mit Menschen mit Behinderung in Kontakt gekommen bin. Habe beim Reiten für Menschen mit Behinderung ausgeholfen, hatte immer schon eine Leidenschaft dafür, anderen zu helfen und habe auch einfach gesehen, die Menschen, die Hilfe gebraucht haben. Und das war einfach immer was, was mich schon mega berührt hat und gefreut hat und Sinn gegeben hat, Leute zu unterstützen und auch wirklich für die da zu sein, die weniger Glück hatten als ich. Und darauf habe ich mich dann tatsächlich vom Abi eigentlich auch schon so ein bisschen festgelegt, dass ich gerne soziale Arbeit studieren will. Mein Vater hat aber immer gesagt, ah, Laura, du wirst das alles mit nach Hause nehmen. Sehe dich da so. Also meine Eltern beide. Meine Eltern zumindest können einen ja, mich eigentlich schon ganz gut einschätzen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich überprüfe das jetzt nochmal, mache auch ein FSJ. Tatsächlich das gleiche wie Lukas, aber in England. Und schon auch so, musste auf einmal vor 200 bis 400 Kindern sprechen. Und ich
Geil.
war damals auch eher schüchtern. Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich gebe Nachhilfe. Und dann bin ich da eine Woche in England. Ich kenne niemanden, die sagen, ah, ihr werdet diese sogenannten Assemblies halten. Da den Kindern also waren so Mini-Gottesdienste halten, weil viele Lehrer dort nicht mal an Gott glauben, aber das gehört zum Schulprogramm. Ich war so, was? Und habe aber dann nach dem Jahr gemerkt, hey, ich kann voll gut mit Jugendlichen und es hat mir mega Spaß gemacht. Und dann habe ich mich für soziale Arbeit entschieden und gedacht, ja, ich mag es und ich krieg's auch.
Das heißt, du hast die Auslandsstelle, die der Lukas gerne gehabt hätte, hast du bekommen in England.
Ja, wobei
So
du hast dich nicht
ungefähr.
auf England.
Irland, alles klar. Aber also krass, direkt ins kalte Wasser geworfen und dann so, hier sind 200 Schüler, viel Spaß.
Wirklich. Auf Englisch. Als eigentlich schüchterne Person. Nach dem Jahr war ich nicht mehr schüchtern.
Aber genau, das ist schön, dass du das sagst, weil genau das ist doch das Thema. Erstens, generell, wenn es um Berufe geht, ausprobieren ist super. Die Eltern meinen es immer gut, aber dieser Reality-Check, so nenne ich das gerne, ist ganz, ganz wichtig, weil
Ja.
oft sind die Dinge nicht so, wie man sich sie vorstellt. Manchmal sind sie besser, manchmal sind sie schlechter, manchmal sind sie auch einfach nur ganz anders. Und wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, dann hat man eben die Möglichkeit, daran zu wachsen und da viel, viel mehr zu lernen, weil du wirst ja gezwungenermaßen aus der Komfortzone rausgejagt. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, kostet eine Menge Überwindung, aber ich würde wetten, du bist sehr, sehr froh, dass dir das passiert ist, oder?
Auf jeden Fall. Es hat mich, glaube ich, damals alles gekostet. Aber es hat mich auch zu 100% zu einem anderen Menschen gemacht, weitergebracht, sagen wir mal so. Die Grundstruktur bleibt ja immer da.
Weiterentwickelt, quasi noch mehr die Version von dir, die du eigentlich sein kannst. Also das sind doch schon mal zwei sehr, sehr spannende Geschichten. Und witzig, weil der Kreis hat sich ja direkt geschlossen. Kindheitstraum, Prophetin. Und dann wirst du in England als Prophetin vor 200 Schüler gestellt. Ist ja schon ganz witzig. Also was man ins Universum ruft, wird manchmal auf andere Weise geliefert.
War auf jeden Fall spannend, gerade das halt auch so anzupassen, dass es auf Jugendliche und Kinder passt und ihnen zu erzählen, dass da noch eine große Liebe für sie gibt, die viele einfach auch nicht kennenlernen.
Ich würde gerne noch auf das Thema mit den Menschen mit Behinderung zu sprechen kommen. Erstens, wie sagt man das denn richtig? Sagt man Behinderung? Sagt man Beeinträchtigung?
Also, mein letzter Stand ist, dass du sagst Mensch mit Behinderung. Also du sagst nicht Behinderte. Also da kriege ich auch immer so, ah, es kann sein, dass man mittlerweile Menschen mit Beeinträchtigung sagt. Aber mein letzter Stand, also mein Bruder, der hat auch eine krasse Geschichte.
Mhm.
Er ist Heilerzieher geworden und er hat mich immer korrigiert, als ich früher Behinderte gesagt habe. Und er hat immer Menschen mit Behinderung gesagt und er muss es wissen.
Okay. Nee, das klingt schon mal fein. Und wenn du wirklich mit denen zu tun hattest, meine Erfahrung ist, die arrangieren sich mit ihrer Situation sehr, sehr schnell. Das heißt, die baden irgendwie nicht in Selbstmitleid, sondern für die ist es dann quasi normal. Und die einzigen, die das irgendwie ungewöhnlich finden, sind die anderen. Das heißt, im Umgang mit Menschen mit Behinderung habe ich zumindest festgestellt, erstens kein Mitleid, das macht keinen Sinn. Das sind ganz normale Menschen. Und zweitens, die brauchen nicht immer Hilfe. Also wenn man quasi proaktiv auf die zugeht und direkt helfen will und möchte, das ist gar nicht notwendig, weil das würdest du ja bei anderen vermutlich auch nicht unbedingt machen. Wie ist dein Take dazu? Machst du es anders?
So wie ich sie erlebt habe, ich arbeite ja jetzt nicht aktiv mit Menschen mit Behinderung.
Ja, ja, klar.
Aber wie ich die Klienten von meinem Bruder erlebt habe und auch die Menschen, mit denen ich damals in Kontakt war, die waren einfach so, wie sie sind. Viele hatten aber auch gar nicht so diese Kognition, dass sie anders sind als andere. Also die waren einfach so und haben sich damit abgefunden, auch einfach, weil sie es mental vielleicht gar nicht anders verarbeiten konnten. Und dann gibt es natürlich noch solche Menschen wie jetzt mein Bruder, der nur eine leichte Lernbehinderung hatte, die schon auch viel unter darunter leiden, dass sie anders sind als die anderen, weil sie es wahrnehmen können und weil auch oft auf sie herabgesehen wird. Also ich weiß noch, ich finde, mein Bruder ist ein mega cooler Mensch, aber ich musste ihn früher oft verteidigen und bin dadurch auch so ein bisschen so eine Löwenschwester geworden, weil ich echt gemerkt habe, dass Leute, nur weil er anders war, ihn anders behandelt haben und nicht ihn so gesehen haben, wie ich ihn sehen kann. Und das finde ich halt sehr, sehr schwierig. Aber bei den Menschen, die stärker behindert sind, stimme ich dir da total zu. Und manche haben so viele Stärken, die man vielleicht gar nicht sieht, wenn man so Menschen im Rollstuhl mit einer schweren Behinderung sieht.
Ja, es gibt ja auch das Phänomen, dass eben Leute sich verletzen oder dann ein zum Beispiel Unterarm fehlt oder ähnliches. Und es gibt dann, man sagt auch, unterschiedliche Phasen. Ne? Da gibt es ja die 5 Phasen, die da auch teilweise durchgemacht werden. Dann ist halt dieser Unterarm weg, dann macht man vielleicht diese Phasen durch. Das kann für Menschen unterschiedlich lang dauern, von Monaten bis hin zu Jahren. Aber danach haben die diese neue Ist-Situation angenommen und adaptiert. Und deswegen finde ich es immer unangebracht, wenn jemand anders quasi das für die wiederfühlt. Also das macht ja keinen Sinn. Deswegen versuche ich auch, Menschen mit Behinderung ganz normal zu behandeln, wie jeden anderen auch. Also scheiße quasi. Nee, Quatsch. Ist natürlich Blödsinn, aber ich versuche da wirklich keinen Unterschied zu machen. Spannender Exkurs. Dann würden wir jetzt eine kurze Unterbrechung machen. Und sind dann gleich wieder zurück. Bis gleich. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne eine zweite Kategorie starten, nachdem wir jetzt herausgefunden haben, wie eure Schulzeit war und was so die ersten Schritte waren. Die zweite Kategorie lautet Traumjobregel. Ihr dürft mir gerne eine Zahl zwischen 1 und 100 nennen.
77.
77. Alles klar. Die Traumjobregel 77 lautet: Authentizität ist King bzw. Queen. Was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung?
Kann ich komplett unterschreiben. Finde ich eine super Regel. Gebe ich tatsächlich auch immer in meinen Bewerbungstrainings mit. Viele kommen her und fragen mich, was soll ich denn jetzt im Bewerbungsgespräch eigentlich sagen? Was ist die perfekte Antwort auf die und die Frage? Sage ich immer, das Wichtige ist erstmal Authentizität. Also es hat keinen Sinn, ich beziehe das jetzt sehr, sehr klar direkt mal auf Bewerbungsgespräche, wenn man da irgendwas vom Pferd erzählt, wo man denkt, das will jetzt mein Gegenüber hören, halte ich gar nichts davon. Ist wirklich Authentizität wichtig, weil nur dann kann man selber gucken, passe ich zum Unternehmen und zu dem Beruf und auch das Unternehmen kann erst dann feststellen, passt du wirklich rein. Also hat keinen Sinn, irgendwas zu erzählen, was jemand anders hören will. Und dann fängt man da seinen Job an und nach 2 Wochen sind beide Seiten unzufrieden, weil es eigentlich gar nicht matcht.
Deswegen, ich absolut genauso. Laura, möchtest du was ergänzen?
Ja, ich würde es nämlich auf was ganz anderes beziehen. Traumjobsuche. Und zwar sei authentisch, sei ehrlich zu dir selbst und zu anderen, während du quasi dich auf die Suche machst. Versuch nicht, jemand anders zu sein und irgendwie zu gucken, ah, der hat einen Hammerjob, der verdient viel Geld, wie ich mal Status, der ist cool, so will ich auch sein, sondern du findest nur einen guten Job für dich, wenn du selbst bist. Ich hatte in meiner Masterarbeit jemanden interviewt und seine Kumpels wollten alle Ingenieur werden. Er war aber ein super der soziale Typ und ist dann erst über Umwege zur sozialen Arbeit gekommen und liebt es jetzt. Aber er hatte vorher voll viel Probleme, weil einfach seine Kumpels was anderes gemacht haben und er sein wollte. Deswegen, Authentizität erspart viele Probleme.
Definitiv. Sehr schön, dass wir gleich zwei unterschiedliche Approaches gehört haben. Und ich stimme euch bei beidem zu, weil klar, im Bewerbungsgespräch, man sollte grundsätzlich immer man selbst sein. Wobei man sagen muss, gerade in einem Vorstellungsgespräch, es ist häufig sehr oberflächlich. Das heißt, es ist so ähnlich, da habe ich eine andere Traumjob-Regel, die heißt, Traumjobs suchen ist wie daten, ne? Oder ein Vorstellungsgespräch ist wie so ein erstes Date, weil man will sich ja von der besten Seite zeigen und sagt vielleicht noch nicht alles, was man so denkt, wie man so sich fühlt und wer man so ist, sondern versucht, den besten ersten Eindruck zu machen. Und das ist auch in Ordnung, das ist damit jetzt gar nicht gemeint. Aber die Authentizität heißt wirklich, verstell dich nicht, auch in der Traumjobsuche. Was du treffend beschrieben hast, Laura, ist dieses, vielleicht auch die Erwartungen von anderen erfüllen zu wollen. Druck von den Eltern, von den Kumpels, wie du gesagt hast, das macht langfristig keinen Sinn. Hör auf dich selbst, hör auf deinen Bauch und dein Herz und fühl da auch mal rein, was dich tatsächlich interessiert. Und im Endeffekt solltest du immer dich in den Bereichen bewegen, so gut es geht. Und das Nächste, was diese Regel auch noch ausmacht, wie ich finde, gerade im beruflichen Kontext, ist natürlich klar, du kannst jetzt nicht auf der Arbeit die Hose irgendwie aufmachen, wie auf dem Sofa zu Hause, sondern du bist immer noch im beruflichen Kontext. Also ein Arbeitskollege ist nicht zwangsläufig ein Freund. Das heißt, wenn du beim Arbeitskollegen dich ständig ausheulst über letzte Trennung, die du hattest, ist das vielleicht nicht ganz so angebracht. Ich nenne da als Stichwort immer Fettnäpfchen, Weihnachtsfeier. Das kennt man ja, dass auf der Weihnachtsfeier gern mal einen über den Durst getrunken wird und dann die ein oder andere Situation vorkommt, die vielleicht nicht ganz so angebracht ist. Vielleicht war man da in dem Moment zu privat authentisch.
Ja.
Habt ihr vielleicht eine Story von der Weihnachtsfeier, die irgendwie nach hinten losging?
Eine Geschichte ist jetzt vielleicht super peinlich, war aber einfach lustig. Ich habe Trainees bei uns betreut, also welche, die frisch nach dem Studium einsteigen in so einer Übergangslernphase, sag ich mal. Und wir hatten einen Seminartag, 2 Tage hatte ich mit denen organisiert, so Teambuilding-mäßig. Und da ist abends auch ein bisschen was geflossen. Und die waren am nächsten Tag super fertig und K.O. im Seminar drin gehangen. Aufmerksamkeitsspanne deutlich geringer als noch am ersten Tag. Ja, das war, glaube ich, für beide Seiten auch ein Lerneffekt für zukünftige Veranstaltungen.
Aber auch da wieder eine Lehre draus gezogen und für die Zukunft was gelernt. Wir machen gerne weiter mit der beruflichen Laufbahn. Wir waren bei euch beim FSJ. Dich hat's ins Recruiting quasi gezogen, Lukas. Laura, bei dir war es direkt die soziale Arbeit als Prophetin. passt, finde ich super. Na, aber wie war denn der erste Job und wie lange hast du das gemacht? Wie ging es denn dann weiter in der Laufbahn?
Also mein erster Job war tatsächlich als Coach. Ich habe Online-Workshops für Schüler gegeben. Ich habe mir das viel Spaß gemacht. Ich hänge auch richtig gerne mit Schülern ab. Gleichzeitig online war für viele Schüler jetzt nicht das Traumformat. Und wenn wir über eine Woche jeden Tag einen Kurs gegeben haben, das war immer mega, wir haben uns gut verstanden, kamen auch coole Sachen bei raus, aber wenn du dann immer nur einen Workshop gibst, werden einem lustige Sachen im Chat geschrieben, wie oft ich Penis aus meinen Slido-Umfragen löschen musste oder sowas wie Fortnite, das kann ich gar nicht mehr zählen. aber es gehört auch dazu. Tatsächlich war das jetzt nicht mein Lieblingsjob. Also von den Tätigkeiten her schon, aber ich bin nicht so immer gut zurechtgekommen mit den Chefs und war dann ganz froh, als ich meinen nächsten Job anfangen konnte. Der aber noch schlimmer war, genau. Aber der letzte war gut.
Okay, aber mach gerne noch mal weiter. Was war dann der Job drauf, der sogar noch schlimmer war?
Ich war Leitung im Altenheim, jetzt nicht vom Altenheim, aber von dem Team, was die alten Menschen betreut. Und eigentlich alles war dort Katastrophe. Von die Chefin hat mich angeschrien wegen Kleinigkeiten, die ich vergessen habe, weil ich Überstunden gemacht habe, um was zu reißen, so, weil ich das teure Papier im Drucker vergessen habe. Dafür habe ich für sie was anderes erledigt. Also richtig dumm. Also so, ach, naja. Dann mein Team, was ich geleitet habe, die waren komplett zerstritten in zwei Seiten und haben sich dann immer ausgespielt. Und dann hat die mich, eine mich immer komplett missverstanden. Dann ist sie runtergegangen, petzen zu den Empfangsdamen, die mich dann einbestellt haben, um mir zu sagen, wie schrecklich ich bin. Und denen ich dann das mal erklärt habe, wie das eigentlich war. Oh, ich sag dir, das Einzige, was ich geliebt habe, waren die alten Leute. Die waren sehr, sehr sweet. Mit denen habe ich sehr, sehr gerne gearbeitet. Aber der Rest war ein Learning.
Sehr gut gesagt, aber so könnten wir das ja nicht stehen lassen. Lass uns lieber noch eine Station weitergehen. Hoffentlich wird's dann positiver.
Ja, jetzt kommt mein Lieblingsjob.
Okay.
Das war mit Jugendlichen. Und zwar in einer Einrichtung, wo es darum geht, dass Jugendliche, die eine psychische Erkrankung haben, geistig ein bisschen weiter zurück sind als andere oder wirklich eine körperliche Beeinträchtigung, also eine Behinderung haben, die einfach denen eine Ausbildung zu vermitteln. Genau, und was ich daran geliebt habe, war meine verhaltenstherapeutischen Jugendlichen. Und es war so, in der einen Woche musstest du dich darum kümmern, irgendwie Drogentests an den Mann zu bringen und zu gucken, dass niemand vielleicht LSD nimmt, während er jetzt das Essen kocht für die komplette Einrichtung. In der nächsten Woche musste ich mit jemandem tiefe Gespräche führen, weil er sich nicht mehr wohlgefühlt hat, weil er sein Leben beenden wollte. Dann
Jo.
wiederum war ich mit einer bei der Polizei. Ich war noch nie bei der Polizei, erst in diesem Job, weil sie eine Anzeige machen musste. Dann wurde ich auch das erste Mal vernommen in meinem Leben. Ja, es war eigentlich so Feuer löschen und es hat mir richtig Spaß gemacht. Meine Chefin war top, also ich denke immer, wenn die anderen Mitarbeiter stimmen, dann ist es schon die halbe Miete. Genau, also das war ein super Job und den habe ich sehr, sehr gerne gemacht.
Ja, also ich glaube, da kann man mal einen Break machen und dann zu Lukas wechseln. Jetzt sind wir deutlich positiver und ich gebe dir absolut recht. Es ist sogar mehr als die halbe Miete, ne? Mit wem du arbeitest und auch welche Vorgesetzte du hast, wenn du welche hast, diese Anerkennung, die du nicht bekommen hast und diese Intrigen, dieses toxische Umfeld, das ist eine absolute Katastrophe. Selbst wenn alles in dem Job super ist. Aber das gegeben ist und du mit den Leuten nicht kannst, die mit dir nicht können, oder du eben überhaupt dich nicht wohlfühlst, dann machst du dich halt langfristig kaputt.
Ja, absolut.
Und da lohnt es sich auch, weniger Gehalt zu verdienen.
Ja, genau, das wäre ja dann Schmerzensgeld, das du bekommst. Und
Ja,
das ist
wirklich,
keine,
das war's
das
mir.
ist nie, nie eine Option, um Gottes Willen. Lukas, war es bei dir auch ein Auf und Ab der Gefühle?
Nee, tatsächlich gar nicht. Ich hatte einen deutlich anderen Weg. Bin da dankbar für. Das ist auch ein Geschenk, glaube ich, und ist selbstverständlich. Ich hatte während Schule und Studium immer mal so Gelegenheitsjobs, mal im Bowlingcenter gearbeitet, also einfach so Sachen, um ein bisschen Geld zu verdienen neben dem Studium. Genau, und dann ging es aber letztendlich eigentlich richtig ins Arbeitsleben für mich rein, durch ein Praktikum. Wir hatten im Studium und ein Pflichtpraktikum. Ich habe eben für Personalwesen studiert, habe dann in der Personalentwicklung ein Praktikum entsprechend gemacht, bin dann dort auch direkt im Unternehmen geblieben, als Werkstudent weitergearbeitet. Zwischenzeitlich, glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr nochmal woanders gearbeitet gehabt. Da war es an platzmäßig, stellenmäßig, konnte mich erstmal nicht weiterführen. Habe aber dann tatsächlich quasi nach dem Studium bin ich in das Unternehmen zurückgekehrt und habe da jetzt 4 Jahre lang gearbeitet. War super zufrieden, großartiger Job. großartiges Team, wo wir es gerade von hatten. Also
Hm.
tolle Arbeitskollegen und eine tolle Chefin. Und auch von den Aufgaben her, ich war
Fantastisch.
Schwerpunkt Personalentwicklung, viel Seminare organisiert, viel geplant, Thema E-Learning, also digitale Schulungen jetzt am Ende viel, viel eingeführt. War richtig, richtig toll.
Sehr geil. Ganz anderer Weg. Ganz
Ja,
anderer Weg.
total anders.
Reibungslos, keine Probleme. Das gönnen wir dir doch. Oder Laura, das gönnen wir dem Lukas. Auf jeden Fall.
100%, 100%.
Perfekt. Nein, so darf es natürlich eben auch mal gehen, dass es reibungslos läuft. Jetzt ist es aber so, dass ihr beide natürlich nach weiteren Stationen euch in eine gewisse Richtung bewegt habt, sage ich jetzt mal. Und bevor wir damit loslegen, gibt es noch ein Thema, das ich vorher unbedingt ansprechen möchte, denn ihr macht ja eine Weltreise zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich kann euch nicht gehen lassen, bevor wir nicht auch darüber noch gesprochen haben, weil viele Menschen, ich würde sagen, auf der ganzen Welt träumen davon, mal eine Weltreise zu machen und stellen sich das vor wie ein Sabbatical, 3 Monate, 6 Monate oder so. Aber ihr seid ja wirklich, ich glaube, fast ein ganzes Jahr unterwegs und das auch wirklich auf der ganzen Welt. Also bei euch der Begriff Weltreise auch wirklich zu.
Ja,
Wie
tatsächlich.
kam es dazu? Wann war die Entscheidung fällig? Und ich sag mal so, wann habt ihr euch getraut?
Okay, also eigentlich war der Plan, also es fängt bei unserer Beziehung an, weil da ist es nämlich auch wichtig, vorher Erwartungen abzuklären. Und ich habe zu Lukas gesagt, ich würde gerne nochmal ins Ausland gehen, also weil ohne ihn würde ich im Ausland leben. Ich liebe das Ausland. Und er hat gesagt, ja, okay. Er hat sich einen Monat vorgestellt, ich habe ihm 5 Jahre vorgestellt. Weiter. Das haben wir dann herausgefunden, da waren wir, glaube ich, verheiratet. Genau, wir haben es abgeklärt, aber leicht fehlerhaft. Und dann haben wir jetzt überlegt, wie könnte das aussehen? Ich habe uns irgendwie in Brasilien im Busch gesehen, bei indigenen Völkern, die unterstützen, da gibt es ja viel Alkoholprobleme und so. Lukas hat uns nicht im Busch gesehen. Und als wir dann mal in Brasilien waren und hat er einfach so festgestellt, dass das nicht so sein Ding ist. Und dann haben wir aber dort ein Pärchen getroffen, was eine Südamerika-Reise macht. Schon lange. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Und die haben wir mega gefeiert, das fanden wir cool. Und dann hat Lukas eine Weltreise vorgeschlagen. Und ich habe gemerkt, ja, das feiere ich auch. Also mein Traum war es immer, in jedem Land einmal gewesen zu sein. Das kann man jetzt mit einem Jahr auch nicht erreichen.
Nee, das ist sehr ambitioniert. Den Traum hatte ich auch immer, aber wie realistisch ist denn das wirklich?
Ja, also ich meine, je nachdem, wenn es gut kommt, hast du 80 Jahre Zeit dafür.
Dann macht man auch nichts anderes
Ganz
mehr.
witzig, aber
Gutes Argument.
viele Urlaube. Ja, und dann haben wir uns eigentlich dafür entschieden und gesagt, wir investieren da jetzt mal Zeit rein, gucken, ob das möglich ist, sparen, gehen nicht mehr essen, brauchen nichts mehr. Auch natürlich schon, klar. Und dann haben wir unser Leben hier aufgelöst in Deutschland. Ja.
Faszinierend. Aber wie war denn der Entscheidungsprozess, Lukas, gerne? Weil, wie gesagt, viele denken drüber nach, viele planen das und sagen dann, ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und dann kommt noch was anderes dazwischen. Also, wie war denn der
Ja.
Prozess bei euch?
Das war super spannend. Also mir ist es enorm schwer gefallen. Ich wäre von selber nie auf sowas gekommen, Weltreise. Ich bin jetzt nicht so der, der von sich aus den Drang verspürt, viel zu reisen. Ja, ich war für mich im Zwiespalt. Ich wollte Laura gerne die Chance geben, wollte da nicht im Weg stehen. Gleichzeitig war ich mit dem Stand gerade, ich hatte es vorhin auch schon angesprochen, mit meinem Job eigentlich super zufrieden, wo wir gewohnt haben. Also für mich hat vieles gepasst. Letztendlich war auch das ein Prozess, also wie auch Berufswahl. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, vieles ist ein Prozess. Es ist nicht so, man besucht ein Seminar, man macht eine Sache und dann ist alles klar, sondern das zieht sich eben oft über Wochen, Monate. Ich habe zu dem Zeitpunkt meine Coaching-Ausbildung gemacht und da wurde viel Fälle immer gebraucht, wo man sich gegenseitig gecoacht hat. Da habe ich das Thema dann auch immer wieder eingebracht. Da gab es Entscheidungscoaching, wie treffe ich eine gute Entscheidung? Und da war das natürlich mein Paradefall, zu dem ich mich dann in den Übungsgruppen coachen lassen habe. Ja, und letztendlich, ich glaube, der entscheidende Faktor für mich war wirklich der Punkt zu sagen, wenn wir sowas machen, dann jetzt. Weil, wie du es angesprochen hast, wenn man es nicht gleich angeht, dann schiebt man das vor sich her und macht es letztendlich nie. Und ich bin schon einer, der sich gern immer wieder in neue Wege reingeht, der Neues ausprobiert, der nicht so in seinen, sag mal, festgefahrenen Bahnen oder so steckt, sondern ich probiere gern immer wieder was Neues aus. Und so war das letztendlich ein Schritt zu sagen, wir gehen das. Das ist ein richtiges Abenteuer. Da habe ich aber auch Lust drauf. Und sag mal, jeder neue Schritt quasi, oder wenn man sich für eine Sache entscheidet, entscheidet man sich immer auch gegen andere Sachen. Ich hätte mich für meinen Job entscheiden können, gegen die Weltreise, oder ich entscheide mich für die Weltreise gegen den Job. Also man muss immer irgendwo, wenn man sich für was entscheidet, fallen immer andere Sachen runter. Und das war es mir in dem Fall dann auch wert. Es war ein Prozess. Ist mir auch schwer gefallen, meinen Job zu verlassen. Ich kann aber rückblickend sagen, der Weg hat sich absolut gelohnt. Also wir sind dankbar. Wir waren jetzt ein Jahr lang auf der Südhalbkugel unterwegs, von Asien, Australien, Afrika. Jetzt kommt noch Südamerika. Ganz viel erlebt. Und gleichzeitig freue ich mich, und auch das ist ein Riesengeschenk, auch sagen zu können, ich freue mich, wieder arbeiten zu gehen. Jetzt beginnt für mich auch die Jobsuche wieder in den nächsten Wochen. Wir haben die Woche Bewerbungsfotos gemacht. Das heißt, ich stehe jetzt selber wieder auf der Seite, Bewerbungen schreiben zu dürfen, zu Bewerbungsgesprächen zu gehen, und freue mich total drauf.
Egal. Ja, Laura,
Darf ich dazu
du
noch
musst
was
dich nicht
sagen?
melden, du kannst einfach sprechen.
Ich glaube, viele, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, wie könnt ihr einfach alles aufgeben? Habt ihr da nicht Angst, dass ihr nichts mehr habt, wenn ihr zurückkommt, dass irgendwie Freundschaften liegen bleiben, dass ihr nicht mehr so eine schöne Wohnung findet, dass ihr nicht mehr so einen tollen Job findet? Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute irgendwie zögern lässt.
Unterbewusst zumindest, ja.
Ja, und auch die Leute, die ich kenne, die sagen, boah, ich hätte auch mega Bock drauf, das ist auch das, was sie zögern lässt. Und da kann ich nur raten, also du weißt halt auch gar nicht, was du verpasst, wenn du es nicht machst. Also vielleicht findest du danach eine bessere Wohnung, vielleicht findest du danach einen besseren Job, vielleicht entwickelst du dich so krass weiter, dass du an einem komplett anderen Punkt stehst, als du angefangen hast. Und ich glaube, für mich gab es nie so ein, ich mach das nicht, sondern es gab nur ein Let's go. Ich hoffe, Lukas hat auch Bock drauf. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, für mich, ich würde da auch nochmal einhaken, weil ich es gerade super spannend finde. Für mich steckt da auch ein tiefes Prinzip dahinter, was jetzt nicht nur für die Weltreise gilt, weil ich glaube auch tatsächlich, Weltreise ist eine coole Sache, aber auch nicht für jedermann.
Klar.
Genau. Ja, eines ist klasse, aber man braucht es auch nicht, um glücklich zu sein. Weil also
Ja,
diesen
voll,
Hype,
voll, voll,
Weltreise ist das
voll.
noch was Ultra, ist gar
Stimmt
nicht.
nicht.
Und das Prinzip, was aber für mich generell für Entscheidungen treffen dahinter steht, gerade eben auch für die Jobwahl, ist, man muss oft einfach Schritte gehen. Also das Schlimmste, sage ich mal, was passiert ist, wenn man vor lauter Optionen und Möglichkeiten dasteht und gar nichts macht. Weil nur wenn man losläuft, dann kann man, so ein Spruch, nur wenn man losläuft, kann man auch gelenkt werden oder kann man lenken. Also nur wenn ich in Bewegung bin und auch mal was ausprobiere, kann ich auch sagen, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. Und das finde ich eben ganz wichtiges Prinzip eben auch für die Jobwahl. Ganz praktisch wäre das, eben mal ein Praktikum machen oder einfach mal sich auf Jobs bewerben und dann sieht man, wo öffnen sich Türen, wo kommt eine Rückmeldung, wo nicht. Und schon allein dadurch, das sind für mich sehr unterstützende Sachen für einen Entscheidungsprozess. Dieses Loslaufen und nicht zu sagen, ich warte einfach mal ab und bleib stehen und hoffe, dass irgendwann die 100% meine Füße fällt.
Schöne Einblicke von euch beiden. Und ich finde, es gibt einen Spruch, der, glaube ich, ganz gut zu dem passt, was ihr gesagt habt. Das ist dieses, der Weg entsteht beim Gehen. Finde ich sehr passend und gebe ich euch absolut recht. Und um es noch zu ergänzen, Berufsorientierung, Entscheidungen, Prozesse, das ist alles, was ja nie aufhört, so richtig. Also wir dürfen da immer dranbleiben und sich Fragen stellen, ne, sich weiterentwickeln wollen. Gibt's einen anderen Spruch, der heißt Stillstand ist Rückschritt. Es ist schon sehr, sehr spannend und ich find's super geil, dass ihr euch getraut habt, das durchzuziehen. Was ist wahrscheinlich super schwer, die Frage, aber gibt es so ein absolutes Highlight, das ihr unbedingt erzählen wollt? Gerne Lukas zuerst.
Super schwer. Jedes Land hat unglaubliche Momente. Ein Riesenhighlight für mich war Australien tauchen. Rucksack. Wir haben in Thailand unseren Tauchschein gemacht, waren mehrmals tauchen, in Australien war der Hammer. Wir waren beim Great Barrier Reef, waren da 3 Tage, haben auf so einem Boot mitgearbeitet und konnten ganz viele Tauchgänge machen, auch mit Nachttauchgängen mit Haien und war atemberaubend. Das war ein ganz großes Highlight, ich glaube, von uns beiden auf der Reise.
Du wolltest es auch sagen, Laura, oder hast du noch was anderes?
Es gibt genug Highlights, aus denen ich noch auswählen kann.
Denke ich mir.
Safari Roadtrip in Afrika war auch sehr, sehr cool.
Habt ihr die Big Five gesehen?
Ja, alles außer Leopard. Also Giraffe, Elefant, Löwe, konnte man alles sehen. Leopard, der ist uns entwischt.
Ja, aber ist doch super. Habt ihr eine Ausrede, wieder hinzugehen?
Ja,
so kann man es doch sehen. Naja, also Reisen, absolut faszinierend. Ich habe auch noch sowas Ähnliches vor. Ob es eine komplette Weltreise wird, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann auch mit diesem Thema mit euch wirklich noch eine gesamte, nicht nur eine Podcast-Folge, sondern einen ganzen Podcast füllen. Soweit ich weiß, ihr habt ja auch einen Blog, den man folgen kann, wenn jemanden das interessiert. Das heißt, das verlinke ich gerne in den Shownotes. Und es ist, ich verfolge das ja auch regelmäßig, es ist verblüffend, das sich mal anzuschauen, was es da für unterschiedlichste Eindrücke gibt, ne, aus eurer Perspektive und auch die Vergleiche zu haben. Also wirklich Chapeau und meinen großen Respekt, dass ihr das durchgezogen habt. Und eins noch, was ich super spannend fand, Laura, was du am Anfang gesagt hast zum Thema Beziehungen. Gerade am Anfang darf man natürlich kommunizieren, was erwartest du denn von einer Beziehung? Okay. Was hast du vor? Wie soll es aussehen? Ne? Und dass ihr es dann trotzdem geschafft habt, den Kompromiss zu finden zwischen ein Monat im Ausland und 5 Jahre. Da habt ihr das ja wirklich sehr, sehr gut gelöst, glaube ich.
Ja, das stimmt.
Sind beide kompromissbereit.
Beide sind zufrieden.
Perfekt.
Also wer noch mehr wissen will, irgendwie Tipps braucht, wie man sowas macht, meldet euch gerne.
Ja, wichtig. Das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, was das für ein Planungsaufwand ist, ne? Auch kostentechnisch absolut, wahrscheinlich. Ne? Aber da gibt es ja wirklich viele Mittel und Wege mit Trail-Tickets und All-You-Can-Fly-Angeboten und was weiß ich. Also da gibt es durchaus Optionen, wenn man sowas machen möchte.
Ja.
Dann jetzt harter Cut in die Pause und dann sind wir gleich wieder da. Laura und Lukas, ihr Weltenbummler, schön, dass ihr dabei seid. Nach der kurzen Pause, was mich jetzt noch interessieren würde. Laura, dein Weg war, sage ich mal, holprig, der berufliche. Bei Lukas war das ein bisschen smoother und jetzt aber, nachdem ihr ja auch noch die letzte Etappe eurer legendären Weltreise vor euch habt, wie ist es denn danach? Was sind die beruflichen Träume, Möglichkeiten, Ideen?
Tatsächlich 100% steht es auch noch gar nicht fest.
Ja.
Also das ist wieder eine Sache, die jetzt auf dem Weg entsteht, wie wir es vorhin so schön hatten. Also der Weg entsteht beim Gehen. Aber der Plan ist, ich werde es einerseits wahrscheinlich wieder in ein Angestelltenverhältnis reingehen, wieder in ein Unternehmen, ins Personalwesen. Gleichzeitig aber auch, und das ist schon ein Wunsch, den ich ziemlich lange auch habe, Selbstständigkeit, bin ich schon eingestiegen vor der Weltreise. Also selbstständig tätig als Coach eben für Berufsorientierung. Und auch da habe ich das Jahr genutzt, tatsächlich Zeit da rein zu investieren, ein Programm aufzubauen. Genau, wir haben aktuell einerseits haben wir zu dritt einen Verein, wo wir viel gemeinnützige Arbeit machen. Da gibt es ein Stipendiumprogramm zum Beispiel für Berufsorientierung, für welche, die finanziell schwächer aufgestellt sind, dann nicht so viel investieren können. Und die Woche erst hat sich nochmal mit KI jetzt was Cooles ergeben, ein App-Programm. Das sind so Sachen, die aus unserem Verein heraus entstehen. Und zum anderen habe ich ganz konkret nochmal auf dem Herzen, da wirklich eine intensive 1-zu-1-Arbeit zu machen. Hab da jetzt diese Job-Arena gegründet, wo man spielerisch sich seinem Beruf annähern kann und in der Berufsorientierung begleitet wird, da viel Klarheit und Fahrplan für sich gewinnt über die nächsten beruflichen Schritte. Also gerade wenn man so letztes Schuljahr ist und noch nicht so weiß, wo geht die Reise eigentlich hin, da ist die Job-Arena. Eine coole Anlaufstelle. Ganz konkret gibt es ein Gruppenprogramm, gezielt aber in kleinen Gruppen, 2 bis 4 Leute, alle an einer ähnlichen Stelle, wo eben noch nicht ganz klar ist, wo geht's hin.
Ja.
Und da arbeiten wir genauso die Punkte, wo ich vorhin schon gesprochen habe, was mir persönlich geholfen hat, am Anfang erstmal auf seine Persönlichkeit zu gucken. Wer bin ich? Was zeichnet mich aus? Was sind meine Wünsche, Träume, die ich vielleicht aus der Kindheit mitbringe, die ich gerade noch habe? Was macht mich aber als Person auch mit meinen Stärken aus? Dann geht es rüber in ein Zukunftsbild. Wie stelle ich mir später eigentlich so meinen optimalen Job vor? Was sind so Elemente, die ich gern drin hätte? Ist mir sowas wie Homeoffice wichtig? Kann ich mir Schichtarbeit vorstellen oder will ich geregelte Arbeitszeiten? Genau, und dann geht's zur Schnittmenge. Was für Jobs gibt's jetzt eigentlich? Welche passen dazu? Wie bewerbe ich mich letztendlich? Ja, das ist so ganz kurzer Abriss von dem, was ich mir unter Jobarena vorstelle, was die Jobarena bietet. Und so werde ich persönlich zweigleisig fahren im Angestelltenverhältnis und mit der Jobarena nebenbei.
Sehr gut. Klassisches Sidepreneurtum, kann man sagen. Und das
Genau.
klingt sehr, sehr vielversprechend mit der Jobarena. Du hast es auch nochmal erwähnt. Die Zielgruppe sind eben Jugendliche kurz vor dem Schulabschluss oder vielleicht auch schon währenddessen oder danach, ne? Manchmal haben sie ja ein bisschen länger gebraucht, aber auch da wäre das bestimmt eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Laura, was ist dein Plan? Doch die Prophetin.
Aktuell ist der Plan im Entstehen, wie Lukas gesagt hat. Vielleicht bewerbe ich mich auf eine Teilzeitstelle in der sozialen Arbeit. Was ich auf jeden Fall mache, ist ja, Lukas zu unterstützen mit jungen Menschen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Leidenschaft von mir und ich habe so Bock, einfach da gemeinsam dran zu arbeiten, gemeinsam eine Perspektive zu schaffen. Auch diese Hilflosigkeit und Verwirrung, die diese ganzen 10 Millionen Jobmöglichkeiten bieten. Also 10.000 Bachelorstudiengänge, das einfach aufzulösen und da zu unterstützen. Genau, gleichzeitig habe ich so mein kleines eigenes Unternehmen am Start. Das
Ach,
habe
guck
ich,
an.
ja, selbst ist die Frau. Ich habe es Herz-Spa genannt, weil ich glaube, dass wir oft unserem Körper Erholung schenken durch Massagen, vielleicht durch Besuch vom Spa, von der Therme, aber ganz oft unserem Herzen nicht. Es steht aber für mich super krass im Zusammenhang. Oftmals fühlen wir uns gestresst und angespannt, ja wegen unserer Psyche. Und da ist mein Herzensanliegen, Menschen zu helfen, ihrem Herzen Erholung zu geben, mit ihrem Herzen anzukommen. Und ein großes Thema ist dann natürlich sowas wie Stress, Ausruhen, aber auch Perfektionismus. Was ich als Ex-Perfektionistin Bock habe anzugehen, weil ich auch glaube, unsere Gesellschaft ist ja immer mehr so in die Richtung Selbstoptimierung. Und das ist super Nährboden für so einen Perfektionismus, der einfach innerlich unzufrieden macht und ja sogar auch zu psychischen Störungen führen kann, Zwangsstörung, Essstörung und so. Depression kann ganz oft Perfektionismus zugrunde liegen. Und da ist es einfach was, wo ich, vor allen Dingen Frauen, weil, seien wir ehrlich, Frauen sind auch perfektionistischer als Männer, jetzt wenn man so mal statistisch betrachtet, einfach unterstützen will, da rauszukommen und zufrieden zu sein mit sich, mit dem Umfeld und einfach aus dem Stress rauszukommen. Genau. Und das wäre dann auch noch mein Plan.
Super schön. Also das klingt doch schon nach einem sehr, sehr konkreten Plan. Finde ich super. Herzbar nennst du das Ganze. Und bei Lukas, bei dir war es die Jobarena. Wir werden das Ganze,
Genau.
sofern es da schon Plattformen, Websites etc. gibt, werden wir alles verlinken in den Shownotes. Auch da lohnt sich definitiv ein Blick. Die Ex-Perfektionistin, sagt sie, kann man das wirklich komplett besiegen? Ich habe damit auch ein bisschen zu kämpfen, wahrscheinlich nicht ganz so stark. Kann man das komplett abstellen, meinst du?
Also sagen wir mal so, mein Hauptapproach ist es sozusagen, aufzuhören, gegen Perfektionismus anzukämpfen, weil so kriegst du ihn auf jeden Fall nicht weg. Also wenn du sagst, hey, ich versuche jetzt weniger perfektionistisch zu sein, das funktioniert einfach nicht, weil du bist ja aus dem Grund so, wie du bist. Perfektionismus hat in den meisten Fällen dir geholfen, mit etwas umzugehen, als du jünger warst. So in meinem Fall Kritik auszuweichen, Zufriedenheit von engen Bezugspersonen herzustellen. Und es ist ja eigentlich was Positives. Also Perfektionismus war da, dir zu helfen. Und wenn du jetzt dagegen ankämpfst, es funktioniert einfach nicht. Also ist mein okay. Hauptziel, einfach zu sagen, hey, der Perfektionismus ist jetzt mein Freund, weil es war ja damals quasi auch schon. Und dann einfach dadurch schon innerlich Abstand zu gewinnen und zu sagen, also ich merke, wenn mein Perfektionismus, mein innerer Kritiker richtig losgeht, sage ich einfach, hey, das ist ein guter Tipp, den du mir gerade gibst, aber ich will den so und so aus den Gründen vielleicht nicht verfolgen. Und das ist so mein Hauptding. Und dann gibt es aber ja super viele verschiedene Aspekte von Perfektionismus, so wie Entscheidungen treffen, Selbstwertthematik und da schon jeden einzelnen Bereich anzugehen. Und ich glaube, dass man in der Lage ist, irgendwann das anders zu handhaben und entspannter zu sein.
Ja.
Und Perfektionismus ist ja auch eine Stärke.
Auch mal fünfe gerade sein lassen, quasi. Es gibt ja auch unterschiedlichste Prinzipien und Methoden dazu, auf die du mit Sicherheit auch eingehen wirst. Damit wären wir auch schon fast am Ende angekommen. Was ich gerne noch ergänzen würde, herzbar, dieses Thema Stress gebe ich auch gerne generell jedem auf den Weg, weil ich habe das selber auf die harte Tour lernen dürfen, dass Stress auch andere Formen annehmen kann. Weil ich mache sehr viel unterschiedliche Dinge und also vor allem beruflich und ich mache das super, super gerne. Ich bin als Speaker unterwegs, als Jobflüsterer, ich coach teilweise auch noch Jugendliche für die Orientierung. Ich baue jetzt Next Level Networking auf, ne, also eine Plattform für Netzwerken und Selbstständigkeit, Unternehmertum und habe dann auch noch vor, das Startup Jobsperience an den Markt zu bringen, um die komplette Recruiting-Welt zu disruptieren, sage ich jetzt mal. Und es klingt jetzt viel, ich habe das aber im Griff und es fühlt sich einfach gut an, weil ich alles, was ich tue, gerne mache. Jetzt bin ich aber darauf hingewiesen worden, dass, okay, vielleicht fühlst du dich da nicht gestresst, weil das alles coole Sachen sind, die du gerne machst, aber wenn du dir keine Auszeiten gönnst, deswegen hat mir das gut gefallen, was du gesagt hast mit dem Herz, nicht nur körperlich, sondern auch wirklich mal sich eine Auszeit zu gönnen, einfach nichts zu tun und vielleicht mal auf sein Herz zu hören, was das denn jetzt braucht. Vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit mit der Familie, mit der Freundin, mit alten Freunden, die du aufgrund dessen, dass du so viel machst, lange nicht gesehen hast. Also auch dein Herz möchte Aufmerksamkeit. Ich kann das wirklich nur bestätigen. Wir sind angekommen bei der letzten Kategorie. Machen wir gerne für euch zweigeteilt. Die lautet Random Question. Da bin ich tatsächlich auch komplett unvorbereitet und auf Basis des Gesprächs suche ich mir dann einfach eine Frage aus, von der ich glaube, dass es spannend wäre, davon von euch eine Antwort zu hören. Ich würde mir sogar zwei einfallen lassen. Laura, du darfst gerne als erstes.
Okay.
Mit dem Stichwort Herzbar. Mhm. Was würdest du denn der Laura von damals in dieser schweren Situation mit dieser super ungünstigen Position beruflich, was würdest du der raten oder gerne sagen?
Das ist eine gute Frage. Wow, ich glaube, viele Dinge. Zum einen, orientier dich nicht an der Meinung von anderen Menschen. Selbst wenn dir alles um dich herum irgendwie signalisiert, es läuft schlecht. Bleib dabei, was du eigentlich denkst. Das heißt, bleib bei dir, bleib bei dem, was du denkst, was richtig ist und lass dich da nicht ablenken von dem, was andere sagen. Aber auch gleichzeitig, such dir einen anderen Job. Also, nicht jeder Job ist da, dass man ihn hält. Ich glaube, manchmal gibt es vielleicht Herausforderungen in einem Job, wo es gut ist, drin zu bleiben, um die zu meistern. Gleichzeitig, und das ist glaube ich auch was manchen Leuten schwerfällt, wenn du ein hohes Stresslevel hast, musst du etwas daran ändern, was dann dein Umstand gerade ist. Es gibt einfach keine Zauberformel dafür, alles gleich zu behalten und dabei weniger Stress zu haben. Ja, du kannst am Mindset arbeiten, aber manchmal musst du halt auch harte Schritte gehen, so wie deinen Job zu kündigen. Und nimm dir einfach so Ruhezeiten, wo du deinen Kopf frei machst von Gedanken, Meinungen, Problemen, sei im Hier und Jetzt. für manche vielleicht Meditation, für mich ist es Gebet, Natur, einfach Ruhephasen.
Und wenn du das jetzt da draußen hörst, in einem Job feststeckst und dir denkst, so eine Scheiße, was mache ich hier? Hör auf das, was die Laura gesagt hat. Ja. Dann, Lukas, noch eine random Question für dich. Bist du bereit?
Ich bin bereit, sehr gerne.
In Anbetracht dessen, dass deine berufliche Laufbahn ja eher smooth gelaufen ist und du schon einige Pläne hast, was eben mit der Jobarena erreicht werden darf, was wäre denn dein absoluter Wunsch, wenn du jetzt quasi dir vorstellst, mit dem Lukas von in 10 Jahren zu sprechen, was quasi die Jobarena, was hätte passieren müssen, damit du sagst, genau so habe ich mir das vorgestellt?
Cool, auch eine sehr schöne Frage. Es müsste passiert sein, glaube ich, dass einfach mein Herz, also meine Vision, die mich antreibt, das alles zu machen, dass die sich entfaltet hat. Das bedeutet für mich ganz konkret, mein Grundziel von der Jobarena ist, jungen Menschen zu unterstützen, dass sie einen Platz finden, wo sie sich wirklich mit ihrer Persönlichkeit einbringen können. Weil ich einfach glaube, wenn man in einem Job tätig ist, wo einfach die Leidenschaft passt und wo man den Stress, wie du vorhin so schön gesagt hast, gar nicht merkst, dann wirkt sich das so viel auf die Lebenszufriedenheit aus und auch auf die Arbeitsqualität. Also wenn ich einen Job mache, der zu mir passt, dann kann ich automatisch so viel mehr reinbringen, bin ein viel größerer Gewinn einerseits für den Job, den ich mache, und gewinne ganz viel persönlich an Zufriedenheit und an Freude, an Lebensfreude. Und das ist mein Grundantrieb und das ist das, was ich mir wünsche. Und in dem Sinne wünsche ich mir in 10 Jahren, dass die Jobarena ganz, ganz viele junge Menschen erreicht hat, um Platz zu finden, wo sie zufrieden sind. Und da möchte ich kurz ergänzen, das ist für mich nämlich so ein bisschen ein Irrglaube. Es gibt nicht diesen einen perfekten Job. Also es geht nicht darum, aus den 100.000 Möglichkeiten die Nadel im Heuhaufen zu finden, weil das gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die zu einem passen. Wichtig ist aber einfach, sich als Person zu kennen, dass man weiß, wer bin ich. Dann kann man authentisch sein, wie wir es vorhin hatten. Und dann kann man sich auf die Suche machen. Meistens landet man wo man sich das am Anfang gar nicht ausgemalt hat und denkt, aber das war jetzt genau der richtige Weg. Das ist mein Wunsch in 10 Jahren mit der Message.
Wundervoll. Und was für ein grandioser Abschluss, denn dieses Thema, es gibt gar keinen richtigen Traumjob, ist tatsächlich meine Traumjob-Regel Nummer 1. Und auch der letzte Satz im Outro, den auch du, lieber Zuhörer, gleich hören wirst. Also besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Da schließt sich quasi der Kreis. Ihr Lieben, eine Freude, wie immer, mit euch zu sprechen. Ich wünsche euch eine überragende letzte finale Etappe auf der Weltreise. Was ist der erste Halt?
Galapagos-Inseln, Ecuador.
Da kriege ich direkt Fernweh. Also super geil. Ganz viel Spaß euch. Ich wünsche euch das Allerbeste und ich bin mir sicher, in 10 Jahren werden sowohl Herzbar als auch Jobarena genau ihren Zweck erfüllen. Danke, dass ihr da wart.
Vielen lieben Dank dir, Alex. Hat uns große Freude gemacht.
Das war eine weitere Folge aus dem Jobgeflüster-Podcast. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich mitnehmen und bist deiner eigenen Berufung ein Stück näher gekommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast gerne und teile ihn mit Menschen, die gerade selbst auf der Suche sind. Ich freue mich auch über direktes Feedback auf zum Beispiel Instagram, LinkedIn und Co. Danke, dass du dabei warst und vergiss nie, es gibt keine Traumjobs. Bis zur nächsten Folge, dein Jobflüsterer.